dieser Sendung grüßt Sie Marion Kuhl. Eine herzliche Einladung, heute wieder sich mit dem Katechismus der katholischen Kirche zu beschäftigen. Wenn Sie mitlesen wollen, wir sind bei der Nummer 2284. Es geht um die Achtung der Menschenwürde. Zumindest beginnen wir mit diesem Abschnitt heute. Durch diese Sendung begleitet uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Domherr, wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben?
Ja, wie Sie schon sagten, wir sind im fünften Gebot. Das fünfte Gebot heißt, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Und im ersten Abschnitt haben wir eigentlich die unmittelbaren Angriffe auf das menschliche Leben behandelt. Es ging um eben das Morden, das Töten und dann im Speziellen um diese schwierigen Situationen am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens. Also es ging um die Abtreibung einerseits, um die Euthanasie andererseits und schließlich haben wir auch noch den Selbstmord angesprochen. Also alles eigentlich direkte Angriffe auf das Leben des Menschen. Und nun im nächsten Abschnitt, wo wir jetzt heute einsteigen, geht es eigentlich eben nun um Angriffe weniger auf das physische Leben des Menschen, sondern mehr auf das seelische Leben, eben um Verstöße gegen die Menschenwürde.
Das kann vielleicht manchmal noch schlimmer sein als ein Angriff auf den Leib.
Genau.
Dann beginnen wir bei der Nummer 2284 im Katechismus. Das Ärgernis ist eine Haltung oder ein Verhalten, das den anderen zum Bösen verleitet. Wer Ärgernis gibt, wird zum Versucher seines Nächsten. Er gefährdet dessen Tugend und Rechtschaffenheit. Er kann seinen Bruder in den seelischen Tod treiben. Das Ärgernis ist eine schwere Verfehlung, wenn durch eine Tat oder eine Unterlassung andere absichtlich zu einem schlimmen Fehltritt verleitet werden.
Hier wird also zunächst einmal eine Art Definition des Ärgernisses gegeben. Es wird erklärt, worum es beim Ärgernis geben geht. Es geht eben darum, dass man durch sein Tun oder Unterlassen absichtlich jemanden zur Sünde verführt, könnte man sagen. Und eben Jesus sagt einmal, man soll die mehr fürchten, die sozusagen die Seele ins Verderben stürzen, als diejenigen, die eben den Leib angreifen.
Besonders schlimm ist das Ärgernis, wenn es von Respektpersonen gegeben wird und wenn Schwache dadurch gefährdet werden. Dies hat unseren Herrn zum Weruf veranlasst: Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Das Ärgernis ist besonders schwerwiegend, wenn es von Erziehern und Lehrern gegeben wird. Deshalb wirft Jesus den Schriftgelehrten und den Pharisäern vor, sie seien Wölfe im Schafspelz.
Ja, diese besondere Erschwerung des Ärgernisses ist eben deswegen verständlich, weil Respektpersonen, eben von denen vermutet man das zunächst einmal nicht. Also man geht davon aus, dass eben Erzieher und Lehrer wirklich das Gute wollen. Und wenn gerade Verantwortliche für das Gute dann eben sich dahingehend verfehlen, dass sie andere zum Bösen verleiten, verführen, dann ist das eben besonders schlimm. Besonders schlimm gegenüber Abhängigen eigentlich, eben schwachen Kindern, Jugendlichen.
Ärgernis kann durch Gesetz oder Institutionen, durch Mode oder öffentliche Meinung hervorgerufen werden. So gibt Ärgernis, wer Gesetze oder gesellschaftliche Strukturen schafft, die zum Verfall der Sitten und zur Zersetzung des religiösen Lebens führen oder zu Gesellschaftsverhältnissen, die, ob gewollt oder nicht, in ein den Geboten entsprechendes christliches Verhalten schwierig und praktisch unmöglich machen. Das war ein Zitat von Papst Pius XII. Aus einer Ansprache 1941. Das Gleiche gilt von Betriebsleitern, welche Vorschriften erlassen, die zu Betrügereien verleiten, von Lehrern, die ihre Kinder zum Zorn reizen, oder von Leuten, die die öffentliche Meinung manipulieren und sie von den sittlichen Werten abbringen.
Das ist vielleicht ein für manche eher neuer Gedanke, dass eben nicht nur Einzelpersonen Ärgernis geben können, sondern dass Ärgernis eben auch durch Gesetze, Institutionen und sogar durch die Mode oder durch öffentliche Meinung provoziert werden können. Und die Beispiele, die schon Pius XII. In seiner Ansprache erwähnt hat, die sind ja eigentlich auch heute noch durchaus aktuell. Es gibt eben, also spontan fällt mir jetzt ein, wenn man unter dem Titel der Freiheit der Wirtschaft eben eine Pornografie ermöglicht, die nun wirklich Menschen abhängig macht, pornosüchtig macht und damit Familien und Ehen gefährdet, ist das so ein Beispiel für ein Ärgernis, das durch falsche Gesetze oder durch die unterlassene Anwendung von Gesetzen hervorgerufen wird oder eben durch diesen eine falsch verstandene Freiheit der Wirtschaft.
Wer seine Befugnisse so gebraucht, dass sie zum Bösen verleiten, macht sich des Ärgernisses schuldig und ist für das Böse, das er direkt oder indirekt begünstigt, verantwortlich. Im Lukasevangelium heißt es: Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen, aber wehe dem, der sie verschuldet.
Man kann auch daran erinnern, dass eben manchmal man genauer hinschauen muss, wenn jemand etwas Böses tut, hat er das jetzt aus eigenem Antrieb getan oder ist er sozusagen genötigt oder verführt worden, so zu handeln? Und das kann in vielen Bereichen vorkommen.
Dann beginnen wir mit dem neuen Abschnitt Achtung der Gesundheit, die Nummer 2288, also 2288, Achtung der Gesundheit. Das Leben und die Gesundheit sind wertvolle, uns von Gott anvertraute Güter. Wir haben für sie auf vernünftige Weise Sorge zu tragen und dabei auch die Bedürfnisse anderer und das Gemeinwohl zu berücksichtigen.
Vielleicht sind bei dieser Nummer die Einschränkungen ebenso wichtig wie der Grundsatz. Denn die Leute sagen heute so leichthin, das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Und der Katechismus sagt, die Gesundheit ist wertvoll, ein wertvolles Gut, von Gott anvertraut. Aber jetzt kommen so Einschränkungen auf vernünftige Weise, Sorge tragen für die Gesundheit sollen wir. Man kann auch auf unvernünftige Weise sich um die Gesundheit kümmern. Und man kann sich so um die eigene Gesundheit kümmern, dass die Bedürfnisse anderer und das Gemeinwohl eben vernachlässigt werden. Und ich denke, wir haben heute in mancher Hinsicht auch eine maßlose Sorge um die Gesundheit und ein Anspruchsdenken, das mit ein Grund ist, dass das Gesundheitswesen kaum noch finanzierbar ist.
Die Sorge für die Gesundheit der Bürger erfordert, dass die Gesellschaft mithilft, Existenzbedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen sich entwickeln und reifen können. Nahrung und Kleidung, Wohnung, Gesundheitsdienst, Grundausbildung, Arbeitsplatz und Sozialhilfe.
Natürlich, die Gesundheit der Bürger setzt eben ein Minimum von sozialen Bedingungen voraus, dass man überhaupt einigermaßen gesund sein Leben fristen kann. Diese elementaren Bedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Ausbildung, Arbeitsplatz, Gesundheitsdienst, Sozialhilfe. Das sind so Dinge, die wichtig sind, dass überhaupt der Bürger dann einigermaßen gesund leben kann.
Zwar fordert die Sittenlehre auf, das leibliche Leben zu achten, aber sie erklärt dieses nicht zu einem absoluten Wert. Sie wendet sich gegen eine neuheidnische Auffassung, die dazu neigt, einen Körperkult zu treiben, ihm alles zu opfern, körperliche Tüchtigkeit und sportlichen Erfolg zu vergötzen. Durch eine einseitige Auslese der Starken kann diese Auffassung die menschlichen Beziehungen verzerren.
Ich glaube auch, das, was in dieser Nummer angemahnt wird, ist durchaus aktuell. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Vergötzung der körperlichen Tüchtigkeit, Vergötzung des Leibes. Denken wir nur so an die ganze Werbung für Gesundheitsprodukte oder für Kosmetika. Oder denken wir auch an den ganzen Kult, der im Leistungssport getrieben wird. Also, es ist schon wichtig, dass der Katechismus betont, dass eben das leibliche Leben nicht einen absoluten Wert hat.
Die Tugend der Mäßigung lässt Unmäßigkeit aller Art meiden. Jedes Übermaß an Speisen, Alkohol, Tabak und Medikamenten. Wer in betrunkenem Zustand oder im Geschwindigkeitsrausch auf der Straße, auf dem Wasser oder in der Luft die Sicherheit anderer und die eigene gefährdet, versündigt sich schwer.
Hier kommen wir wieder auf die Kardinaltugenden zurück, von denen wir ja früher schon gesprochen haben. Damals sagte ich, dass eben die Tugend der Mäßigung dazu dient, dass der Mensch nicht sich selber schadet durch ein, sich selber zerstört, vielleicht sogar durch ein Übermaß an Genuss. Und hier wird das nun angewendet eben auf dieses Thema der Achtung der Gesundheit. Also es kommt eben immer auf das richtige Maß an, bei Speise und Trank, Alkohol, Tabak, Medikamenten. Diese Dinge sind nicht in sich einfach schlecht, sondern es kommt vor allem auf das Maß an, indem man sie benutzt oder genießt. Und dann auch immer noch oder wieder aktuell, diese, jedenfalls bei uns in der Schweiz, gab es in der letzten Zeit verschiedene Unfälle infolge so von Geschwindigkeitsrausch oder privaten Autorennen von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Und dass das eben schwer sündhaft ist, sagt der Katechismus mit Recht, weil es eben das Leben anderer massiv oder auch das eigene Leben massiv gefährdet.
Der Genuss von Drogen führt zu schweren Schädigungen der Gesundheit und des menschlichen Lebens. Abgesehen vom rein medizinischen Gebrauch ist er eine schwerwiegende sittliche Verfehlung. Die heimliche Herstellung von Drogen und der Rauschgifthandel sind etwas Schändliches. Durch ihre verführerische Wirkung sind sie eine direkte Mitwirkung zu schwerwiegenden Verstößen gegen das moralische Gesetz.
Die Kirche sagt also ein klares Nein zu den Drogen. Sie empfiehlt immer, soweit es die Politik betrifft, eine abstinenzorientierte Politik. Sie vertritt also nicht die Auffassung, die in unseren Ländern immer mal wieder gehört wird. Man solle die Unterscheidung von leichten und schweren Drogen und der Vorschlag eben, den Drogengebrauch zu liberalisieren. Hier warnt der Katechismus mit dem Argument, dass eben alle diese Drogen zu Schädigungen der Gesundheit führen und damit auch des menschlichen Lebens. Also es sei denn, die einzige Ausnahme, die hier eben noch anvisiert ist, der medizinische Gebrauch. Also Morphine werden eingesetzt als schmerzlindernde Mittel und sind hier erfolgreich, machen in diesem Kontext auch nicht unbedingt süchtig. Aber eben so alle außermedizinischen Verwendungen sind eigentlich abzulehnen.
Sie hören die Sendung Katechismus. Es geht um das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Wir haben eben über die Abschnitte gesprochen, Achtung der Gesundheit und über das Ärgernis. Jetzt geht es weiter mit dem Abschnitt Achtung des Menschen und wissenschaftliche Forschung. Im Katechismus sind wir jetzt bei der Nummer 2292. Domherr Christoph Cassetti legt uns diese Abschnitte aus und gleich im weiteren Verlauf der Sendung können Sie sich dann auch mit Ihren Fragen einbringen, aber zunächst lesen wir noch einen Abschnitt weiter. Medizinische und psychologische Experimente an Personen oder Menschengruppen können zur Heilung von Kranken und zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen.
Das ist einmal eine Feststellung. Es ist tatsächlich so, dass solche Experimente nützlich sein können, eben im Zusammenhang mit der Heilung von Kranken oder mit der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Aber nun im Folgenden kommen dann eben die Bedingungen, unter denen solche Experimente zu rechtfertigen sind.
In der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung kommt die Herrschaft des Menschen über die Schöpfung deutlich zum Ausdruck. Wissenschaft und Technik sind wertvolle Mittel, wenn sie in den Dienst des Menschen gestellt werden und dessen ganzheitliche Entwicklung zum Wohl aller fördern. Sie sind jedoch nicht imstande, aus sich selbst heraus den Sinn des Daseins und des menschlichen Fortschritts anzugeben. Wissenschaft und Technik sind auf den Menschen hingeordnet, dem sie ihre Entstehung und Entwicklung verdanken. Die Bestimmung ihres Ziels und das Bewusstsein ihrer Grenzen finden sie somit nur in der Person und ihren sittlichen Werten.
Vom Schöpfungsauftrag her darf der Mensch eben forschen, und Wissenschaft und Technik haben erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht, die auch für den Menschen hilfreich und nützlich sind. Aber die Wissenschaft und die Technik, die sehen immer nur ihren eigenen Gesichtspunkt, und der ist eingeschränkt. Aber es kommt darauf an, den Menschen im Ganzen im Blick zu behalten, ihn eben noch als Person mit der ihrer eigenen Würde wahrzunehmen. Und dort eben liegen dann auch die Grenzen für die Forschung.
Die Meinung, die wissenschaftliche Forschung und ihre Anwendung seien wertfrei, ist eine Illusion. Auch lassen sich die Kriterien für die Orientierung der Forschung weder einfach aus der technischen Wirksamkeit noch aus dem Nutzen ableiten, den sie für die einen zum Schaden der anderen haben kann, und erst recht nicht aus den herrschenden Ideologien. Wissenschaft und Technik erfordern ihrem Inneren sinngemäß die unbedingte Achtung der sittlichen Grundwerte. Sie müssen im Dienst der menschlichen Person, ihrer unveräußerlichen Rechte, ihres wahren ganzheitlichen Wohls stehen, wie das dem Plan und dem Willen Gottes entspricht.
Also es gibt keine wertfreie Wissenschaft und Forschung. Das ist einfach eine Ideologie, das zu vertreten, sondern es ist immer der Mensch im Spiel, der Mensch mit seinen Zielen, der Mensch mit seiner Würde. Und ich kann nicht forschen zu Lasten der Rechte von anderen Personen oder zu Lasten dem Wohl von anderen Personen, sondern ich muss die Forschung und die Technik so ausrichten, dass sie wirklich die Würde des Menschen respektiert und die Menschenrechte respektiert.
Forschung und Experimente, die am Menschen vorgenommen werden, können keine Handlungen rechtfertigen, die in sich der Menschenwürde und dem sittlichen Gesetz widersprechen. Auch das Einverständnis der betreffenden Menschen rechtfertigt solche Handlungen nicht. Ein Experiment, das an einem Menschen vorgenommen wird, ist sittlich unerlaubt, wenn er dessen Leben oder physische und psychische Unversehrtheit unverhältnismäßigen oder vermeidbaren Gefahren aussetzt. Solche Experimente widersprechen der Menschenwürde erst recht, wenn sie ohne Wissen und Einverständnis der Betreffenden oder der für sie Verantwortlichen vorgenommen werden.
Ja, das ist natürlich relativ allgemein formuliert und der Katechismus kann das gar nicht anders, wenn er eben so die große Grundlinie angeben will. Also jedenfalls, Experimente an Menschen sind immer dann unerlaubt, wenn sie eben das Leben gefährden, weil das ist das elementarste Recht, das ein Mensch hat, oder eben seine seelische oder körperliche Unversehrtheit unverhältnismäßig beeinträchtigt. Natürlich können gewisse chirurgische Eingriffe eine gewisse Beeinträchtigung bringen meiner Lebensqualität, aber vielleicht sind sie lebensrettend, also dass ich dann eben doch weiterleben kann, insofern sind sie dann erlaubt. Aber eben alles, was eigentlich dann ans Leben selber geht und das Leben wirklich gefährdet, das wäre unerlaubt.
Organverpflanzung ist sittlich unannehmbar, wenn der Spender oder die für ihn Verantwortlichen nicht im vollen Wissen ihre Zustimmung gegeben haben. Sie entspricht hingegen dem sittlichen Gesetz und kann sogar verdienstvoll sein, wenn die physischen und psychischen Gefahren und Risiken, die der Spender eingeht, dem Nutzen, der beim Empfänger zu erwarten ist, entsprechen. Die Invalidität oder den Tod eines Menschen direkt herbeizuführen, ist selbst dann sittlich unzulässig, wenn es dazu dient, den Tod anderer Menschen hinauszuzögern.
Die Organspende ist ja ein immer wieder angesprochenes Thema, gerade jetzt auch wieder mit diesem Skandalfilmprojekt in den Niederlanden, mit diesem Spiel um eine Niere, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der Katechismus sagt hier zunächst einmal, eine Organspende ist nur dann zu akzeptieren, wenn der Spender oder die für ihn Verantwortlichen zugestimmt haben. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Es gibt heute auch die Tendenz, dass Gesetze so formuliert werden, wenn man nicht sagt, heißt das bereits, man hat zugestimmt. Also man muss in solchen Ländern dann umgekehrt sagen, in einer Erklärung sagen, nein, ich will nicht Organe spenden. Wenn man nicht sagt, wird daraus geschlossen, dass man damit einverstanden ist. Das sagt der Katechismus nicht so, sondern gerade umgekehrt. Jedenfalls bei der Organverpflanzung muss der Spender bzw. die, welche für ihn die Verantwortung tragen, zustimmen. Das ist einmal ein wichtiger Gesichtspunkt. Dann sagt der Katechismus auch, also es ist erlaubt, es kann sogar verdienstvoll sein, wenn jemand ein Organ einem anderen spendet. Aber, da kommt wieder ein Aber oder eine Einschränkung, man darf mit der Organspende nicht das eigene Leben praktisch beenden, also selber wirklich gefährden oder beenden. So, das heißt eben, ich darf nicht mein eigenes Leben abbrechen, aktiv abbrechen durch eine Organspende, um jemand anderem zu helfen, weil ich bin auch für mein eigenes Leben verantwortlich. Also das ist ein schwieriges Thema. Es ist noch dadurch zusätzlich schwierig, weil bei dieser ganzen Organentnahme man hier und da nicht wartet oder es nicht immer sicher ist, dass man wartet, bis der Mensch gestorben ist, denn es gibt Organe, die muss man möglichst direkt nach dem Tod entnehmen. Und hier kommt dann die Frage, ja, wann ist dann der Tod des Menschen gegeben? Heute redet man vom Hirntod, aber da gibt es unterschiedlich strenge Definitionen, und bei sehr larschen Definitionen des Hirntodes ist damit zu rechnen, dass unter Umständen einem noch lebenden Menschen ein lebenswichtiges Organ entnommen wird. Und das wäre dann eigentlich nicht im Sinne dessen, was die Kirche noch für gerechtfertigt hält.
Dann sind wir bei der Nummer 2297, Achtung der körperlichen Unversehrtheit. Unter diesem Titel stehen die zwei folgenden Nummern. Entführungen und Geiselnahmen verbreiten Schrecken und üben durch Drohung auf die Opfer unzulässigen Druck aus. Sie sind moralisch unzulässig. Terrorismus, der willkürlich bedroht, verwundet und tötet, ist ein schwerer Verstoß gegen die Gerechtigkeit und die christliche Liebe. Folterung, die körperliche oder seelische Gewalt anwendet, um Geständnis zu erpressen, Schuldige zu bestrafen, Opponenten Angst einzujagen oder Hass zu befriedigen, widerspricht der Achtung vor der Person und der Menschenwürde. Außer wenn streng therapeutische Gründe dafür sprechen, verstoßen direkt gewollte Amputationen, Verstümmelungen oder Sterilisationen unschuldiger Menschen gegen das sittliche Gesetz.
Ja, hier werden eine ganze Reihe von Verstößen gegen eben dieses fünfte Gebot erwähnt, die an und für sich einleuchtend sind, also Entführungen und Geiselnahmen, weil da immer irgendwie Unschuldige betroffen sind, und weil man beim Terrorismus eben auch, das erleben wir jetzt ja täglich in den Nachrichten, wenn da so Selbstmordattentäter beliebig irgendwo in einem Einkaufszentrum oder an einem Ort, wo viele Menschen verkehren, sich in die Luft sprengen und viele Unschuldige oder nicht direkt Betroffene mit in den Tod reißen. Das ist absolut verwerflich. Die Kirche spricht sich auch eindeutig gegen Folterungen aus. Das ist ja manchmal, wird das so noch diskutiert, also gerade in der Abwehr von Terroristen darf man jetzt einen Komplizen eines Terroristen durch Folter dazu bringen, zu verraten, wo da die Bomben sind, oder? Und da sagt die Kirche, nein, Folter ist ein Verstoß eben gegen die Menschenwürde, das ist unerlaubt. Wobei natürlich man dann auch wieder hier und da den Foltervorwurf übertreibt, also eine Isolationshaft als Folter zu bezeichnen, ist dann vielleicht doch auch manchmal etwas übertrieben. Ein schwieriges Thema ist vielleicht, oder nicht so leicht zu verstehen, ist vielleicht der letzte Satz. Also sicher verstoßen direkt gewollte Amputationen, Verstümmelungen oder Sterilisation unschuldiger Menschen gegen das sittliche Gesetz. Es gab ja diese Dinge zum Beispiel, und es gibt sie auch heute noch, dass also zum Beispiel Menschen, die geistig behindert sind, wo man fürchtet, dass sie mit ihrer Sexualität nicht richtig verantwortungsbewusst umgehen können, dass man sie dann zwangsweise sozusagen sterilisiert. Das ist natürlich auch ein Verstoß gegen die körperliche Unversehrtheit und nicht der richtige Weg. Es kann hier wahrscheinlich auch ganz schwierige Grenzfälle geben, zum Beispiel bei Triebtätern, die sich an Kindern vergreifen. Dort handelt es sich ja dann sicher nicht um unschuldige Menschen. Dort könnte es dann sein, dass mit chirurgischen Eingriffen versucht wird, diesen nicht kontrollierten Trieb irgendwie in Schach zu halten. Darüber, das wäre dann allenfalls gerechtfertigt unter Umständen.
Lesen wir weiter bei der Nummer 2298 im Katechismus der katholischen Kirche. In früheren Zeiten wurden grausame Maßnahmen auch von rechtmäßigen Regierungen allgemein angewendet, um Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten, oft ohne Missbilligung durch die Hirten der Kirche, die in ihren eigenen Gerichten die Vorschriften des römischen Rechts in Bezug auf die Folter übernahmen. Von diesen bedauerlichen Vorkommnissen abgesehen, trat die Kirche stets für Milde und Barmherzigkeit ein. Sie verbot Klerikern Blut zu vergießen. In neuerer Zeit setzte sich die Einsicht durch, dass solche grausamen Handlungen weder für die öffentliche Ordnung notwendig sind, noch den legitimen Menschenrechten entsprechen, sondern im Gegenteil zu schlimmsten Verirrungen führen. Man muss sich für ihre Abschaffung einsetzen. Für die Opfer, aber auch für ihre Peiniger soll man beten.
In dieser Nummer macht der Katechismus eben einen geschichtlichen Rückblick und erinnert daran, dass in vergangenen Zeiten man halt sowohl in der Kirche als auch im Staat geglaubt hat, mit Foltermethoden die Ruhe und die Ordnung irgendwie besser aufrechthalten zu können. Und der Katechismus sagt klar, dass das ein Irrweg gewesen ist und distanziert sich von diesen Geschichten, erinnert aber auch daran, dass das nicht das ganze Bild ist für die Kirchengeschichte, sondern dass die Kirche eben auch oft für Milde und Barmherzigkeit eingetreten ist. Aber eben, Folter ist kein der Menschenwürde entsprechendes Verfahren, um irgendetwas Gutes erreichen zu können, sondern es bringt eigentlich nur Schaden. Aber man sieht an diesem Punkt, dass eben die Kirche auch teilnimmt an der Erfahrung der Menschheitsgeschichte, an Fortschritten und Rückschritten, halt darin involviert ist.
Die nächsten Nummern stehen unter dem Abschnitt Achtung der Toten. Sterbenden soll Aufmerksamkeit und Pflege zuteil werden, um ihnen zu helfen, die ihnen noch verbleibende Zeit in Würde und Frieden zu leben. Sie sollen durch das Gebet ihrer Angehörigen Beistand erfahren. Diese sollen darauf bedacht sein, dass die Kranken zu gegebener Zeit die Sakramente erhalten, die auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott vorbereiten.
Hier spricht der Katechismus eben für eine gute Begleitung der Sterbenden, sowohl in leiblicher als auch in seelischer Hinsicht. Mit den Sakramenten, die hier erwähnt werden, sind gemeint vor allem die Beichte, die Krankensalbung und die Kommunion.
Der Leib des Verstorbenen ist im Glauben und in der Hoffnung auf die Auferstehung ehrfürchtig und liebevoll zu behandeln. Die Totenbestattung ist ein Werk der leiblichen Barmherzigkeit. Sie ehrt die Kinder Gottes als Tempel des Heiligen Geistes.
Der Leib spielt in unserem Glaubensleben eine große Rolle, weil wir ja glauben, dass Gott Mensch geworden ist und damit auch einen Leib angenommen hat. Und auch von hierher ist eben dem menschlichen Leib, auch dem Leib des Verstorbenen, mit Respekt zu begegnen.
Die Autopsie von Leichen zur gerichtlichen Untersuchung oder zur wissenschaftlichen Forschung ist sittlich zulässig. Die unentgeltliche Organspende nach dem Tode ist erlaubt und kann verdienstvoll sein. Die Kirche gestattet die Einäscherung, sofern diese nicht den Glauben an die Auferstehung des Fleisches in Frage stellen will.
Hier wird noch einmal bei der Organspende darauf hingewiesen, dass sie unentgeltlich sein soll. Das ist vielleicht auch noch wichtig, dass also nicht mit Organen von Menschen Handel getrieben werden darf. Ein Wort noch zur Kremation oder zur Einäscherung. Früher, bis eigentlich in die jüngste Zeit hinein, war die Einäscherung oder die Urnenbestattung für Katholiken verboten, weil sie eben verbunden war von ihrer Entstehung her mit einer Leugnung des Glaubens an das Weiterleben nach dem Tode, beziehungsweise an die Auferstehung des Fleisches. Das hat sich geändert und deswegen ist nun die Einäscherung bzw. die Kremation gestattet. Die Kirche empfiehlt nach wie vor die Erdbestattung, weil das die überlieferte Form ist, weil auch der Leib Jesu in einem Grab beigesetzt worden ist. Aber sie erlaubt eben auch diese Kremation und dann die Urnenbeisetzung, weil heute in der Regel damit nicht mehr eine Aussage verbunden ist über den Glauben an die Auferstehung des Fleisches.
Herr Domherr, oft wird einem von Kirchengegnern das dunkle Kapitel in der Kirchengeschichte vorgeworfen, Inquisition, dass Menschen gefoltert wurden. Und oft kann man diese Folterkammern dann auch im Urlaub vielleicht nur irgendwo besichtigen. Da gibt es Führungen. Daneben hängen die Bilder von sämtlichen Bischöfen dieser Zeit oder den Inquisitoren, die da beteiligt waren. Können Sie zu diesem Kapitel der Kirchengeschichte etwas sagen?
Das wäre natürlich Stoff für eine eigene Sendung.
Ja.
Es hat natürlich also im Zusammenhang mit der Inquisition, das sind diese Prozesse gegen Ketzer, gegen Hexen oder angebliche Hexen, viel manches Unrecht gegeben. Man hat damals auch die Folter als ein Mittel eingesetzt, um irgendwie die Wahrheit herauszufinden. Wir haben gesehen, dass die Kirche das heute ablehnt, die Folter als Mittel zur Wahrheitsfindung. Aufgrund von einseitiger Geschichtsschreibung hat man diese Unrechtsfälle aufgrund der Inquisition zum Teil auch sehr übertrieben. Es gibt eine neuere Forschung dazu, die zwar durchaus eben zugibt, dass es hier schlimme Dinge gegeben hat, dass aber zahlenmäßig das nicht so häufig vorkam und dass eigentlich die Inquisition, insofern sie überhaupt versucht hat, ein rechtliches Verfahren für diese Fälle zu entwickeln, dazu beigetragen hat, eigentlich Rechtsgeschichte zu schreiben, in dem Sinne, dass dadurch auch das Prozessrecht verbessert worden ist, dass es überhaupt Verfahren gegeben hat gegen solche Leute, die man der Häresie oder der Ketzerei oder der Hexerei verdächtigt hat. Da gab es natürlich auch eine Lynchjustiz, eine Willkürjustiz, und indem man eben ein Verfahren entwickelt hat, ein Inquisitionsverfahren, das doch gewisse Standards gesetzt hat, wie so ein Verfahren objektiviert werden muss und wie man versucht hat, doch irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Hat die neuere Forschung ergeben eigentlich, so dass man heute nicht mehr so schwarz-weiß malt, sondern etwas differenziert diese Dinge sieht. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall, wo in der Schweiz Kinder verdächtigt worden waren, irgendwie mit Hexerei im Spiel verbunden zu sein. Und der zuständige Bischof hat die Kinder in einem Mailänder Gericht übergeben, dass die Unschuld der Kinder festgestellt hat. Und das war die Rettung dieser Kinder. Wenn man die nicht nach Mailand gebracht hätte, wären sie wahrscheinlich in der Schweiz dann eben in dieser mehr willkürlichen Verfahren eben getötet worden.
Eben bei der Nummer 2292, da habe ich zuerst mal gestutzt, als da hieß, dass die Experimente an Personen und Menschengruppen zur Heilung von Kranken und zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen. Was für Experimente könnten denn da gemeint sein? Weil das klingt immer so nach Versuchskaninchen und das kann ja nicht gemeint sein. Das wurde ja auch danach eingeschränkt, dass es nicht zu Schädigungen da führen darf.
Gut, ich meine, alle Medikamente, die wir gebrauchen oder die sich bewähren, es gibt ja auch gute Medikamente, die werden, bevor sie sozusagen in den freien Verkauf kommen, werden die auch zunächst an Tieren und später an Menschen getestet. Und das sind Versuchsreihen, die irgendwie, wo man versucht eben herauszufinden, wirken diese Stoffe und wie wirken sie und was sind die Nebenwirkungen und wo man das halt so vorsichtig macht, dass man versucht eben die Versuchspersonen nicht zu gefährden. Also solche Experimente wären an und für sich gerechtfertigt.
Also Sie müssen vorher einwilligen, dass Sie dazu bereit sind?
Natürlich, das auf alle Fälle. Und das Risiko, man versucht das Risiko möglichst gering zu halten, dort wo man verantwortungsbewusst handelt. Mhm. Aber das ist natürlich zum Beispiel die Einführung der Antibabypille, um das mal so etwas platt zu sagen, das Begehren nach dieser Pille war derart groß, dass man also im Grunde genommen ein gigantisches Experiment gestartet hat. Wenn das ein anderes Medikament gewesen wäre, wäre das nie freigegeben worden unter diesen gegebenen Umständen mit so hohen Nebenwirkungen mit Thrombosen und anderen Nebenwirkungen, welche die Pille hat. Aber es war eine politische Entscheidung im Grunde genommen.
Inwiefern politische Entscheidung?
Also einfach die Gesellschaft hat danach so sehr verlangt, dass man, also jedes andere, wenn es sich um ein anderes Medikament handeln würde, hätte man es viel ausführlicher getestet, beziehungsweise dann vom Markt genommen sogar.
Eine Frage noch zur Organspende. Der Katechismus sagt, dass es verdienstvoll sein kann. Fühlt man sich da als Christ schon halb gedrängt, dass man das dann auch zustimmen sollte?
Also ich höre da heraus, dass er eben gerade nicht drängen will mit der Formulierung verdienstvoll sein kann. Er sagte nicht einfach, es ist verdienstvoll, dann würde ich mich mehr gedrängt fühlen. Irgendwie, gerade jetzt die Diskussion um diese Sendung am niederländischen Fernsehen, diese Befragungen, die es dazu gab, zeigen doch, dass der Mensch irgendwo eine Hemmschwelle hat, die er überwinden muss, um Organe wegzugeben. Und der Katechismus verpflichtet eigentlich nicht dazu. Aber dann wiederum, also es gibt ja Organe, von denen hat man zwei und man kann mit einem davon leben. Und wenn jetzt also in der eigenen Familie ein Geschwister oder Eltern oder nahe Verwandte einem engen Angehörigen ein Organ geben, damit dieser Angehörige überleben kann, dann würde ich sagen, und alle Rahmenbedingungen stimmen, also es gefährdet nur in eingeschränktem Maß die Gesundheit, wie alles, was wir tun, am Menschen ein gewisses Gefährdungspotenzial hat, aber es ist irgendwie ein eingeschränktes Risiko, dann würde ich sagen, dann kann es verdienstvoll sein. Aber ich glaube, ich höre da nicht heraus, dass nun jeder einen Ausweis ausfüllt, dass er bereit ist zur Organspende. Einfach so ohne weiteres.
Im letzten Abschnitt haben wir noch über die Achtung der Toten gesprochen und auch über die Autopsie von Leichen zur gerichtlichen Untersuchung oder zur wissenschaftlichen Forschung. Man hört oft, dass bei Heiligen auch noch einmal der Sarg geöffnet wird. Ist das eigentlich Standard? Wird das bei jedem gemacht, der einen Seligsprechungsprozess am Laufen hat?
Ich glaube fast, weil es darum geht, festzustellen, ob die Verwesung nun stattgefunden hat oder nicht. Und es fällt mir jetzt gerade die heilige Bernadette ein, da hat man ja mehrfach dann den Sarg geöffnet bei der Seligsprechung und bei der Heiligsprechung. Und zum Beispiel hat man, glaube ich, dann etwas Gewebe entnommen, um Reliquien zu erhalten.
Gibt es noch mehr Heilige, die unverwest sind? Fällt Ihnen noch jemand ein?
Es gibt sicher eine ganze Reihe. Ich meine,
der Pfarrer von Ars vielleicht?
Der Pfarrer von Ars, den habe ich auch im Schrein gesehen. Und ich hatte auch den Eindruck, der sei unverwest, bin aber nicht absolut sicher. Und dann in Paris die Catherine Labouré, glaube ich, die ist auch so in einem Schrein. Also es gibt verschiedene. Mhm. Es ist nicht so ungewöhnlich und ich denke, es ist ein Hinweis, einfach eine Ermutigung wirklich an die Auferstehung der Toten mit Leib und Seele zu glauben.
Auch ein Zeichen von Gott her für die Achtung der Menschenwürde, die Würde des Leibes als Tempel Gottes.
Genau.
Dann danke ich Ihnen für diese Erklärungen. Beim nächsten Mal, am nächsten Montag, geht es dann weiter mit dem neuen Abschnitt Aufrechterhaltung des Friedens. Ein neues Thema, das dann beginnt innerhalb dieser Reihe, in diesem fünften Gebot. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten? Vielleicht noch.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der Ursprung und Herr des Lebens. Gepriesen sei der Sohn, der einen Leib angenommen und dem Leib seine letzte Würde gegeben hat. Gepriesen sei der Heilige Geist, dessen Tempel unser Leib ist. So segne und behüte euch der dreieinige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und alles Gute in die Schweiz, Herr Domherr.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen, liebe Zuhörer. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.